Das Lob gehört Gott, dem Herrn der früheren und der späteren, dem Herrn der Welten, dem ewigen Schöpfer, der allein durch sein Wort sei, erschafft. Wenn er etwas will, so sagt er zu ihm, sei und es wird. Das Lob und der Ruhm und die Ehre gehören ihm, dem unfassbar Hohen, dem mit seinem Wissen und seiner Barmherzigkeit alles Umfassenden. Er ist der Heilige, er ist der König, der Inhaber des Königreichs, und zu ihm kehrt alles zurück. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer ihm, dem Ewigen und Lebendigen und Einzigen und Beständigen. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Knecht und sein Gesandter ist. Gottes Segen und Frieden mögen auf diesem edlen Propheten ruhen und so auch auf seinen reinen Familienangehörigen und seinen edlen Gefährten. Amen. Wir haben nun die Erkenntnis erlangt, dass die Verwirklichung des Friedens, die Verwirklichung des universalen Friedens, der ja das Ziel der Religion Gottes ist, in den Häusern und Haushalten und einzelnen Familien beginnt. Der Friede, der zwischen den Ehepartnern zu verwirklichen ist. Der Friede, der zwischen Eltern und Kindern zu verwirklichen ist, sowie zwischen den Geschwistern. Darum ist es an dieser Stelle passend, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und eine Serie zu eröffnen, um das Thema der Ehe auf der Grundlage der Religion, der Ergebung von Grund auf zu behandeln. Und wer bereits verheiratet ist und meint, keiner Ratschläge mehr zu bedürfen bezüglich der Frage, wie eine Ehe geschlossen wird, wie der Ehepartner gesucht wird und dergleichen, der mag zwar damit recht haben, vorerst, soll aber nicht vergessen, dass die Religion der Ergebung keine Religion des Egoismus ist, sondern das Individuelle und das Gemeinschaftliche gleichermaßen berücksichtigt. Mit anderen Worten, die Ratschläge, die er in dieser Serie, so Gott will, erlernen wird, kann er verwenden, indem er sie weiterleitet. Vielleicht hat er einen Sohn oder eine Tochter, die noch nicht verheiratet sind, sodass er diese Ratschläge für sie weiterverwenden kann. Oder einen Neffen oder eine Nichte oder einen Freund oder sie eine Freundin, für die er oder sie diese Ratschläge weiterverwenden kann. Denn das Thema der Ehe ist nicht einfach nur ein individuelles Thema, womit der Einzelne für sich selbst sich damit zu beschäftigen hat, sondern es ist ein Thema mit gesellschaftlicher Relevanz und welches in deine Verantwortung fällt, selbst wenn du schon verheiratet bist oder vielleicht gar nicht in der Lage bist, jemals zu heiraten oder gar nicht geeignet bist oder dich fühlst, jemals zu heiraten. Denn die Schrift Gottes, wie wir so Gott will, später sehen werden und hören werden, legt uns ans Herz, dass wir uns auch für andere um dieses Thema zu kümmern haben. Auch für die Gesellschaft allgemein. Das Erste, womit wir dieses Thema eröffnen sollten, ist die Wichtigkeit der Ehe. Die Wichtigkeit an sich, welche der Ehe auf der Basis der Religion der Ergebung innehat. Bevor wir fragen, wie eine Ehe zustande kommt, wie man heiratet, wen man aussucht, sollte man die Frage beantworten, was ist überhaupt wichtig an der Ehe? Dazu lassen sich mehrere Dinge sagen. Zuallererst, ob das nun das Wichtigste ist oder nicht, von diesen kommenden Punkten, ist eine andere Frage. Es genügt, dass es hohe Wichtigkeit besitzt und dass es eigentlich womöglich das Erste sein sollte, was, wenn man universal drauf schaut, unabhängig von den Religionen, was einem einzufallen hat. Die erste Sache, die die Wichtigkeit der Ehe begründet, ist die Natur des Menschen. Ist die Natur des Menschen. Der Mensch ist ein, wie es schon die griechischen Philosophen bezeichnet haben, ein Zoon Politikon, ein Gesellschaftswesen. Sogar das Wort Insan auf Arabisch bedeutet nicht, wie viele es fälschlich angeben, ein Vergesslicher, und kommt nicht von dem Wort Nisyan, vergessen, sondern es kommt von dem Wort uns, unsun. Darum gibt es nicht nur das Wort Insanun, sondern auch Insun mit derselben Bedeutung. Mensch. Und Unsun bedeutet Geselligkeit. Der Mensch ist ein Wesen, ein soziales Wesen. Der Mensch, es gehört zu seiner Natur, mit anderen Menschen zusammenzukommen, zusammenkommen zu wollen und zusammenkommen zu müssen. Niemand kann ein Brot, wie es schon Ibn Khaldun in seiner Muqaddimah erwähnt hat, alleine zustande bringen, indem er selbst einen Acker besitzt, auf dem er sät und erntet und später das Korn zermahlt und es zu Teig formt und backt etc., sondern es sind mehrere Individuen nötig, die zusammenkommen, um sich gegenseitig diese Dienste zu leisten, sodass überhaupt eine Zivilisation sich dadurch ergibt. Also der Mensch ist ein Gesellschaftswesen und es ist auch ein Wesen, Mann und Frau sind aufeinander angewiesen, beziehungsweise es gehört zur Natur des Menschen, zur Vollständigkeit, damit der Mensch sich auch vollständig fühlt, dass er mit einem Vertreter des anderen Geschlechts zusammenkommt. Und es ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen, nicht nur, worauf es häufig reduziert wird, nicht nur auf der sexuellen Ebene, natürlich auch dafür, aber nicht zu vergessen ist die emotionale Ebene, dass man das emotionale Gleichgewicht hat, dass man emotional zu Hause ist und sozial zu Hause ist und auf der psychischen Ebene, auf vielerlei Ebenen. Das ist wichtig für den persönlichen Frieden. Es ist ein wichtiger Baustein für den Frieden des Individuums, für sich betrachtet. So, dann ist es weiterhin deswegen wichtig, zweitens, weil es ein Usus der Propheten ist. Es gehört zum Usus und der Gewohnheit der Propheten, Gottes Segen und Frieden mögen auf ihnen allen ruhen, zu heiraten. Es kamen drei Leute eines Tages zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragten ihn über seine Gewohnheiten und seine Verhaltensweisen, worauf sie bemerkten und hörten, dass er eigentlich im Prinzip ist, wie alle Menschen auch, wenn auch stärker diszipliniert, aber trotzdem im Prinzip ein Mensch wie jeder andere, der auch isst und trinkt und Ehefrauen hat und mit ihnen verkehrt und auch schläft, ja, auch einen Schlaf kennt, nicht nur die ganze Zeit wacht. Worauf einer von ihnen sagte, wir können doch viel mehr leisten als dieser Prophet. Was mich angeht, so werde ich immer nachts beten und nicht mehr schlafen. Der andere sagte, ich werde fasten, ohne einen Tag nicht zu fasten. Das ganze Jahr durch, jedes Jahr, das ganze Jahr durch als Fastenjahr nehmen. Und der dritte sagte, ich werde niemals mehr mit einer Frau zusammenkommen und ich werde niemals heiraten. Worauf der Gesandte Gottes kam und sie fragte, seid ihr diejenigen, die das und jenes gesagt haben? Bei Gott, ich bin derjenige, ich bin gottesfürchtiger als ihr, hütungsvoller gegenüber Gott als ihr und trotzdem faste ich und unterbreche auch mal mein Fasten und ich bete nachts und lege mich trotzdem auch mal hin und ich heirate auch Frauen. Wer aber auf meinem Usus zugunsten von etwas anderem verzichtet, der gehört nicht zu mir. Dritte Sache, die die Wichtigkeit der Ehe mitkonstituiert, dass es ein Schutz vor der Unzucht ist. Von vielen Jugendlichen wird diese Gefahr unterschätzt. Und die Gewaltigkeit der Sünde der Unzucht unterschätzt. Es gibt drei Dinge, die Gott als Großaufsässigkeiten erwähnt hat in Surat al-Furqan. Die Beigesellung, dass man Gott einen Teilhaber beigesellt, erstens. Zweitens, dass man eine Seele, die Gott sakrosant gemacht hat, tötet. Drittens, dass man Unzucht begeht. Illegalen oder illegitimen Geschlechtsverkehr. Und die Ehe ist naturgemäß ein Schutz davor, weil im Rahmen der Ehe oder der Leibeigenschaftsbeziehung, die heutzutage für uns keine große Rolle mehr spielt, darf sich allein die Sexualität, zwischenmenschliche Sexualität, abspielen. So, dann auch der Schutz des Rufs ist ebenfalls etwas, was die Wichtigkeit der Ehe konstituiert, dass die Leute einen, dass schlechte Menschen einen nicht verdächtigen. Man führe einen unreinen Lebenswandel und bleibe deswegen von der Ehe fern. Fünftens, in der Ehe lernt man Verantwortung, ist der Grundstein, den man für eine Familie, für die Gründung einer Familie legt. Man lernt Verantwortung und das ist eine Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste und stabile Gesellschaft. Sechstens, die Einheit der Menschheit. Denn wenn zwei Menschen heiraten, kommen auch Familien, ganze Familien kommen dadurch zusammen, die sich womöglich vorher nicht kannten. Und das ist etwas, was der Zielsetzung, die Gott erwähnt hat, entspricht, nämlich da, wo es im Wort Gottes heißt, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen und euch zu وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. لِتَعَارَفُوا auf dass ihr einander kennenlernt. Andere Übersetzung, auf dass ihr einander kennt. لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ der Edelste von euch ist derjenige mit dem höchsten spirituellen Pflichtbewusstsein. إِنَّ اللَّهَ Alim und Khabir, Gott ist wissend und kundig. Wir haben nun gesehen, wie wichtig die Ehe ist und was die Wichtigkeit der Ehe konstituiert. Frage ist nun, ist es eine allgemeine Pflicht für jeden zu heiraten, der erwachsen ist? Das ist eine Sache, die unterschiedlich beantwortet wurde. Klar ist, wenn jemand sich um die Wichtigkeit der Ehe bewusst ist und weiß, wie sehr es den Zielsetzungen des Koran entspricht, dass er eigentlich keine großen Anweisungen aus dem Buche Gottes und dem Usus seines Gesandten benötigt, um, wenn er unverheiratet ist, sich auf den Weg zu machen, um zu heiraten. Insbesondere vor dem Hintergrund des Wortes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das er an die Jugendlichen richtete, wo er sagte, o ihr Jugendlichen, wer von euch einen Haushalt gründen kann oder wer von euch allgemein fähig ist zu dieser Sache. Andere Übersetzung, wer von euch geschlechtsreif ist, der soll heiraten. Wenn er nicht kann, dann soll er fasten, denn es ist für ihn ein Schutz. Und ich zitiere mal das Wort etwas vollständiger. Wer von euch in der Lage ist, der soll heiraten, denn das ist geeigneter, um den Blick zu senken und ein größerer Schutz für die Intimität. Ein größerer Schutz vor der Unzucht ist gemeint. Und wer nicht kann, der soll fasten, denn es ist dann für ihn ein Schild, ein Schutz. Selbst wenn es keine Pflicht sein sollte, man muss natürlich unterscheiden, ob man überhaupt in der Lage ist oder nicht, ob es eine der anderen Pflichten berührt, wenn man heiratet oder nicht, oder wenn man nicht heiratet, ob das dann eine Pflichtverletzung auf eine andere Pflicht berührt. Das muss man alles in eine Waagschale werfen und letzten Endes ist es eine individuelle Entscheidung, beziehungsweise es unterscheidet sich von Individuum zu Individuum, ob es für ihn oder sie eine Pflicht ist oder nicht. Aber was man mindestens sagen kann, ist, dass es die Pflicht der Gesellschaft ist, den Unverheirateten Mut zu machen, zu heiraten, sie dazu zu ermutigen und sie dazu zu befähigen, es ihnen möglich zu machen und ihnen dabei zu helfen. Denn Gott der Erhabene sagt, und verheiratet die Ehelosen unter euch und auch die Geeigneten unter euren Knechten und Mägden. Selbst wenn sie arm sein sollten, Gott wird sie reich machen von seiner Gunstfülle. Und Gott ist weiträumig, wissend. Darum ist der Appell an diejenigen Jugendlichen, die nicht verheiratet sind, sich darum zu kümmern, zu heiraten, und an diejenigen, die schon verheiratet sind, dazu einen Beitrag zu leisten, damit Muslime und Musliminnen nicht ehelos bleiben, dass die Ehelosigkeit oder dieses übertrieben später heiraten aus der Gesellschaft weitestmöglich verschwindet. Damit ist natürlich ohne Zweifel ein großer Lohn verbunden, denn du hast damit gearbeitet an der Verbesserung des Zustandes der Nation, des besten Propheten, des Siegels der Gesandten. Und darfst damit hoffen, deine Belohnung zu vermehren bei demjenigen, dessen Reichtümer kein Ende nehmen, an einem Tage, an dem niemandem Geld oder Kinder nützen, es sei denn demjenigen, der Gott zu Gott mit einem reinen und geheilten, bei heilem Herz kommt. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين